Quelle von allem, was existiert, die ganze Materie, der Schöpfer, der will mit uns reden. Ich lese Johannes 4, ab Vers 1. Den Pharisäern war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolger gewann und taufte als Johannes. Obwohl er nicht einmal selbst taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht. Denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte: Du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte: Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir von diesem Wasser, Herr, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete: Geh und ruf deinen Mann, dann kommt bei dir hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau: Ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete: Glaub mir, die Zeit kommt, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist, und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete: Ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Da sagte Jesus: Du sprichst mit ihm, ich bin es. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn: Was willst du von ihr? Warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu: Kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Inzwischen hatten ihm seine Jünger zugeredet: Rabbi, iss doch etwas. Aber er sagte zu ihnen: Ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Hat ihm wohl jemand etwas zu essen gebracht? Fragten sich die Jünger untereinander. Aber Jesus erklärte ihnen: Ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Habt ihr nicht selbst gesagt: Es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Ich dagegen sage euch: Macht doch eure Augen auf und seht euch die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wer sie einbringt, bekommt schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Beide sollen sich über die Ernte freuen: wer gesät hat und wer die Ernte einbringt. Hier trifft das Sprichwort zu: Einer sät, der andere erntet. Ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Andere haben sich vor euch abgemüht und ihr erntet die Früchte ihrer Arbeit. Viele Leute aus Sychar glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte: Dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Und er blieb noch 2 Tage. So konnten ihn alle hören, und daraufhin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau: Jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt.
So, guten Morgen erstmal von mir. Ich soll euch schon schöne Grüße ausrichten. Von meiner Tochter Grace, ja, und von der Gemeinde, die FEG Rottweil. Genau. Gut, dann lasst uns mal ganz schnell einsteigen. Vielen Dank, Matthias, für die Vorlesung. Matthias, dieser Bericht, die Frau am Wasserbrunnen, das ist einmalig für den Johannes, also Evangelium. Musik. Genau. Ich habe hier ein bisschen zusammengestellt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man die Evangelien liest. Man hat irgendwie den Eindruck: Okay, es geht alles um eigentlich dieselbe Sache, ne? Die Geburt Christi, sein Leben, sein Sterben, sein Tod, seine Auferstehung. Ja? Die Evangelien sind auf eine Art gleich, aber auf eine andere Art sind sie ganz anders. Ja? Und das ist wichtig, weil wenn wir zu Johannes kommen, das ist so eine Art Anlauf. Ja? Ich nehme euch ein bisschen mit. Ja? In Matthäus, Jesus wird als Messias dargestellt. In Kapitel 1, schon der erste Vers, da sagt er, seine Abstammung ist von David. Und dann geht er rüber auf Abraham. Ja? Und vermehrt in die ersten 3 Kapitel haben wir, so wie die Propheten es vorausgesagt haben, ja? Jesus wird als Messias, als der König dargestellt. Markus ist etwas anders. In Markus gibt es überhaupt gar keinen Stammbaum, weil Jesus wird als Diener dargestellt. Keiner interessiert sich, wenn du essen gehst und jemand kommt und dein Essen hinstellt. Ja, manche Leute merken das überhaupt nicht, die freuen sich eher auf das Essen. Ja. In Markus gibt es keinen Stammbaum und es ist Wahnsinn, wenn du die erste Kapitel in Markus liest, Jesus ist ständig unterwegs. Man liest, er ging herhin, er tat dieses und jenes, der ist unterwegs, der dient. In Lukas, in Kapitel 3, Ende Kapitel 3, haben wir den Stammbaum und es geht von Josef zurück auf Adam. Ja? Jesus wird dargestellt, wird als Mensch dargestellt, der Menschensohn. Ja? Und in Johannes, schon der erste Vers geht los, Jesus wird beschrieben als das, was er ist, der ist Gott. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Bei den Zeugen Jehovas steht es anders da, aber wir sind nicht bei den Zeugen Jehovas heute Morgen. Genau. Johannes, wie jeden anderen Buch, ja, ist wie ein Haus. Jedes Haus hat ein Tür vorne und hinten. Ja? Und es ist, weiß nicht, wie viele Jahre du die Bibel liest. Ja? Aber normalerweise, wenn man die erste Kapitel in einem Buch liest, da ist irgendetwas, die das Buch aufschließt. Ja? Und Johannes ist etwas Besonderes, weil schon der erste Vers schließt das ganze Buch auf. Und ganz interessant, an die Hintertür hängt auch ein Schlüssel. Ja? Und das findet man da in Johannes, wo sind wir, in 2030, wo Johannes sagt, aber die hier aufgezeichnete Berichte werden geschrieben, damit er glaubt, dass Jesus der versprochene Retter und der Sohn Gottes ist. Das ist ein Abspiel auf Johannes 9,5, Johannes, oder Jesaja 9,5. Ein sehr bekannter Weihnachtsvers. Ja? Uns ist ein Sohn geboren. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, stärker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Und geht weiter. Ich verstehe die Juden nicht. Das haben sie auch in ihren Schriften, dass die es nicht gecheckt haben, dass irgendwann mal ein Kind geboren wird, dass irgendwann mal es wird eine Zeit geben, wo ein Mensch aus Fleisch und Blut behaupten werde, dass er Gott ist. Das sollte denen eigentlich nicht fremd sein. Wenn, die kennen sich in den Alten Testament auch, also die alten Schriften aus. Die haben ihre Elite-Schulen, ja, die Pharisäer, die sich ganz gut in die Bibel oder in den Alten Testament ausgekannt oder kennen heute. Ne? Und trotzdem blicken sie das nicht. Und plötzlich taucht Jesus auf und sagt, ich bin es. Ich finde es interessant in diesem Kapitel, dass er sich die Frau, er lässt alles fallen, dass er, guck mal, dem, das er erwartet. Ich bin es. Ja? Und eine wichtige Sache zum Anlauf zu Kapitel 4 ist die Erkenntnis, dass Gott allwissend ist. Der Teufel weiß nicht alles. Der Teufel kann deine Gedanken nicht lesen. Aber wenn du zornig bist und du lässt es fahren, da greift er so. Dann nimmt das, was du tust, das, was du sagst, ja, und baut dir ganz schön viel. Ja, aber er weiß nicht alles. Gott weiß alles. Und hier haben wir schon in Kapitel 1, schon bereits in Kapitel 1, Nathanael kommt auf Jesus zu und Jesus sagt, da ist ein wahrer Israelit. Und Nathanael sagt, hä? Ich habe dich noch nie getroffen. Von woher weißt du oder von woher kennst du mich? Und Jesus hat gesagt, ich habe dich schon sitzend unter dem Baum gesehen. Allein diese Aussage hat gereicht, dass Nathanael gesagt, du bist der versprochene Retter. Lass uns mal rüber auf Kapitel 2 gehen. Das ist die Hochzeit von Kana. Kana, Jesus wechselte, ich muss aufpassen, Wasser ins Wein. Genau. Und die Leute sind total begeistert, die wollen ihn zu König machen. Aber Jesus zog sich zurück, weil Ende Kapitel 2 sagt, er wusste ganz genau, wie sie ticken. Ja, er zog sich zurück. Gott weiß alles. Jesus wusste alles. Und Kapitel 3, meine Lieblingskapitel, da haben wir die erste Ehre in der Bibel. In Kapitel 3. Ich komme aus Irland und ich freue mich, wenn ich das immer lese. Nicodemus. Ja. Die Iren heißen alle O. Omani, O'Brien. Und hier haben wir Nicodemus. Der war ein Schriftgelehrter. Kam nach zu Jesus und hat versucht ihm, du bist ein toller Prediger. Und Jesus hat gesagt, kommen wir gleich zur Sache. Ich weiß, warum du mich aufsuchst. Und er sagte, wenn du in den Himmelreich kommen willst, musst du von wiedergeboren sein. Ja? Er ging direkt zur Sache. Ja? Und das ist ein wichtiger Anlauf sozusagen, weil wenn wir zu Kapitel 4 kommen, das war das, was ausgelöst hat. Die Frau war total baff, dass Jesus alles Bescheid wusste. Und er konnte es nur, ja, weil er Gott war. So. Ich möchte gerne mich gezielt auf die Frau konzentrieren. Diese Predigt ist in die Untersuchungshaft entstanden. Da saß ich mit ein paar Leuten, für mich sind die Menschen, und einer hat erzählt, dass er 7 Jahre bereits im Ausland gesessen hat. Und weil ich fragte ihn, ob sie zum ersten Mal im Gefängnis sind oder zum zweiten Mal. Und er erzählte mir, dass er 7 Jahre bereits im Ausland und jetzt, da war ungefähr 2 Jahre sind vergangen und dann wurde er wieder in Deutschland auffällig, er wurde verhaftet. Und es ging an dem Abend über Scham. Ja. Das, ich habe das aufgegriffen, weil er das erzählt hat. Er sagt, ja, erzähl mir mal, wie war es, als du nach 7 Jahren entlassen worden bist? Wie war es zu Hause? Wie war es mit deiner Familie und so? Er sagt, ja, meine Familie haben sich gefreut, aber viele von meinen Freunden oder aus meinem Bekanntenkreis, also es brauchte ganz schön viel Zeit, bis es wieder warm wurde. Ja. Misstrauen, ja, oh, der saß 7 Jahre. Es muss was Ernstes gewesen sein. Ja. Und hier haben wir eine Frau, die in diesen Scham Tag rein und Tag raus gelebt hatte. Schon von Vers 7 lernen wir, dass sie alleine unterwegs war. Lass uns mal zurückgehen vor 2000 Jahren, wie die Leute damals gelebt haben. Ich war mit meiner Tochter Grace letztes Jahr ungefähr um die Zeit in Ägypten. Da haben wir eine Reise in die Wüste unternommen zu einem Bedünenvolk. Ja? Leute, die da draußen in die Wüste wohnen. Familie ist wichtig. Ja, wir kamen dort an und es war, keine Ahnung, eine Familie von 13 Mann oder so, keine Ahnung. Ja? Viele Kinder, ja? Aber sie lebten dort, die leben auch jetzt dort. Ja? Und was ich interessant fand, dass diese Frau alleine unterwegs war. Und es war auch die Mittagszeit. Ja? Kannst du mal vorstellen, wie warm das ist? Ja? Und die war alleine unterwegs. Da war irgendetwas. Ja? Jesus wusste auch, was nicht gestimmt hat. Aber er hat es nicht gleich gesagt. Er wollte mit der Frau ein bisschen warm werden, hat sich mit ihr unterhalten. Ihr Lebenslauf, die war bekannt als eine Frau, die freizügig war. Wir lesen von dem Text, die hat 5 Männer gehabt. Der Mann, mit dem sie gelebt hat, war auch nicht ihr Ehemann, also schon 6 Beziehungen. Ja? Das war ein No-Go. Also ich bin Ire, ich komme aus einem Land, das sehr katholisch geprägt ist. In die 80er Jahre, als ich groß geworden bin, das war auch nicht so ein Ding, dass es eine Frau gab, die 5 Männer hatte oder 5 Kinder von 5 verschiedenen Männern. Das kam nicht vor. Und wenn es vorkam, war es auch irgendwie. Ja? Aber diese Frau, die lebte in einer Gesellschaft, wo es nicht anerkannt war. Und die war alleine unterwegs. Ich finde es interessant, was Sünde, wenn ich Sünde überhaupt sagen darf. Heutzutage muss man aufpassen. So, dann lass uns mal sagen, ungesunde Lebensarten oder ungesunde Verhalten. Ja? Was es macht auf die Sozialebene. Ja? Auf die Sozialebene, das ist ein Beziehungskiller. Ich habe hier geschrieben, Low Profiling. Weißt, die war alleine unterwegs, von der Stadtmitte oder keine Ahnung, wo sie gewohnt hat, bis zu Brunnen. Die wusste bestimmt, welche Straßen die sie nehmen musste, um nicht so viele Leute zu begegnen. Sie wollte die Leute aus dem Weg gehen. Die war alleine unterwegs. Low Profiling. Beziehungskiller. In einer Ehe, wenn es kracht, ihr kennt das selber, wenn es in der Ehe Stress gibt, man befindet sich nachts im Bett, man liegt sich im Bett. Was macht man? Man dreht sich. Der eine links, der andere rechts, da man nicht miteinander reden tut. Ja. Kinder, wenn sie etwas Falsches machen, wo sind die? Weg. Ich denke an Adam und Eva, als die missgebaut haben. Gott hat sie gerufen, wo seid ihr? Die haben sich versteckt. Ja? Die Frau war alleine unterwegs. Kurz, Großbritannien haben 2018 ein Ministerium ins Leben gerufen für Einsamkeit. Ernste Sache. Ich habe auf meiner Webseite, ich bin als Freiberufler, bin ich als Berater unterwegs und habe etwas auf meiner Homepage, das heißt Rent a Friend. Ich vermiete mich selbst. Ja? Und vor kurzem habe ich eine Anfrage, die erste Anfrage, ich dachte, ich tue es auf der Homepage und schaue mal, was passiert. Und vor kurzem habe ich die erste Anfrage erhalten von einem Mann, der in meinem Alter ist, der kam zur Beratung. Und am Ende von der Beratung, nachdem er viel geredet hat, er sagte, okay, wie kann ich dich helfen? Und er sagte, ich brauche einen Freund. Ja? Und Leute sind bereit, Geld zu bezahlen. Ja? For a friend. Genau. Die Frau, wie viele von den Jungs, also ich mache die Gefängnisarbeit seit jetzt 15 Jahren, ich habe viele kluge Menschen kennengelernt. Die sind nicht blöd. Und die Frau war auch nicht blöd. Wasser ist Leben, sie braucht Wasser. Und statt morgens mit den anderen an den Brunnen zu gehen, hat sie sich entschlossen, ich gehe, wenn kein anderer da ist, ich muss in der Mittagspause. Das heißt, ihr ganzes Leben, ihr ganzen Alltag war anders gestellt, damit sie das bekommt, was sie braucht. Das heißt, abends hat sie immer aufgepasst, dass sie am Abend nicht so viel getrunken hat. Sonst ist es morgens nicht da. Ja? Die Jungs in die Untersuchungshaft. Ich habe bis jetzt keinen Mensch getroffen, wo er sagt, Mensch, du bist echt blöd. Ne? Die sind ja erfinderisch. Die sind schlau. Zum Glück sind die Polizei schlauer. Oder guck mal, wenn er mal einkaufen geht und er steht an der Kasse und da sind Kinder. Perfektes Beispiel. Ne, was die Kinder alles machen, damit sie was kriegen. Ne, sich auf den Boden werfen, weinen bis zum Anschlag. Ja, die sind nicht blöd. Die wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen. Ja, die Frau war auch ziemlich gut unterwegs. Was war die Frau noch? Die war ehrlich. In Vers 16, Jesus sagte ihr, schau mal, geh hol deinen Mann. Ja. Sie hatte etwas anderes sagen können. Sie hatte sagen können, du, mein Mann ist verstorben. Ja. Aber die war ehrlich. Und das ist interessant, das war ein Mann, den sie nie im Leben kennengelernt hat. Und überhaupt kulturell war es nicht angesagt, dass ein Mann sich mit einer Frau unterhalten hat. Und Jesus sagt, hol deinen Mann. Und sie sagt ihm die Wahrheit. Ne? Ich bin nicht verheiratet. Ist das nicht interessant? Umkehr entsteht erst dann, wenn der Mensch einsieht. Ja? Ich habe was Falsches gemacht. Ja. Die Frau war suchend. Die große Suche nach Glück. Ich habe über die letzten zwei Jahre viele Gespräche geführt, habe mit vielen Menschen mich unterhalten. Ich bin sehr dankbar. Ich verbringe die meisten Beratung, das ich mache, sind mit Nichtchristen. Und ich arbeite sehr gerne mit Persönlichkeitstippen und so, was für Menschen wir sind und so. Ich habe versucht, dieser Frau, ich nenne sie die namenlose Frau, weil ihr Name ist nicht genannt. Ja? Ich weiß es nicht, wie sie unterwegs war, wie sie verkabelt war. Ja? War sie so eine Art Mensch, die ihr ganzes Leben gedacht hat, ja, ich muss aufpassen, dass ich nichts verpasse. War sie ein Mensch, der abhängig war, schon von klein auf, dass sie ihren Zustimmung oder dass sie ihren Wert abhängig gemacht hatte an anderen Leuten, vielleicht ihre Eltern? Ja? Keine Ahnung. Ich freue mich auf die Ewigkeit, wenn ich diese Frau treffe. Normalerweise trinke ich nur eine Tasse Tee da, aber ich trinke zwei. Vielleicht drei. Ich sitze mich mit dieser Frau hin und rede mit ihr. Ja. Was für eine Frau war das? Die war auf der Suche. Fünf Beziehungen. Und der Mann, mit wem sie gelebt hat, war nicht der Mann. Weißt, wenn du auf der Suche bist nach Glück, so bist du unterwegs. Wie gesagt habe, ich beschäftige mich sehr viel mit Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Und bin total baff, was ich da alles höre. Ja? Leute, die sich in offene Ehen leben. Leute, die sagt Friendship plus, Freundschaft plus, also Freunde, mit wem sie schlafen. Ja? Das ist scheinbar ganz, ganz normal. Ja? Ich glaub, man sieht es im Fernsehen, aber wenn du vor jemandem sitzt, der erzählt hat, Ja, mein Mann und ich, wir führen seit 12, 14 Jahren eine offene Ehe. Dann denke ich mal in meinem Herzen, was habt ihr bloß getan? Was habt ihr bloß getan? Die Bibel sagt, es gibt keine andere Sünde. Doch wenn wir uns sowas von Schaden an unseren Körper als sexuelle Sünde. Wir haben eine Bewohner bei der Arbeit, ich bin hauptberuflich in der Altenpflege tätig. Wir haben eine Bewohner, die ein Korsakow-Syndrom hat. Das ist ein Demenz, ein alkoholbediente Demenz. Der hat sich die Birne vollgesoffen. Ja, die Frau ist total weg, weiß nicht mehr, was oben und unten ist. Man sieht es an ihrem Körper, dass sie total. Ja. Aber in der Beratung treffe ich Leute, die wie diese Frau unterwegs sind. Mehrere Partner. Kap der Herr, der letzte Text ist von Sprüche 4. Behüte dein Herz. Dein Herz, ich rede jetzt ein bisschen von mir auch. Dein Herz ist wie ein Flur in ein Hotel. Stell dir mal, du bist in ein Hotel, ja? Du stehst im Flur, keine Ahnung, 16 Meter lang, rechts und links sind Türen und auf die Türen stehen Nummern. Dein Herz, und ich weiß das von mir, ich bin vor meiner Hochzeit nicht Jungfrau gewesen, in meinem Herz sind Türen mit Namen drauf. Keine Nummer, sondern mit Namen. Ja? Aber ich kann behaupten, meine Türen sind zu. Vor kurzem habe ich was im Fernsehen gesehen, habe eine Frau gesehen, bang! Eine Tür ging auf. Ich musste schnell wieder so machen. Ja? Wenn man sexuell mit Leuten unterwegs ist, man bindet sich. Da ist eine Bindung, die entsteht. Das kriegst du aus deinem Herz, aus deiner Vergangenheit nicht raus. Und das kann dich kaputt machen. Die Frau war sensibel. Wenn man den Text liest, man merkt, das Gespräch wurde ihr einfach zu heiß. Jesus sagt, geh hol deinen Mann. Und dann hat sie irgendwelche Sache aufgetischt, wegen hier ein Berg und da ein Tempel, ja? Ich bin total baff, dass Jesus auf diesen Blödsinn eingegangen ist. Er nahm Zeit, um ihr das zu erklären. Aber was war das? Das Gespräch wurde einfach zu heiß. Das Gleiche haben wir in Johannes 21, 21. Jesus redet mit Petrus, fragt ihm dreimal, liebst du mich? Erzählt ihm am Ende von dieser dreimal Fragen, ob du mich liebst, wie er seinen Tod entgegengeht, was ihm in Zukunft passieren wird. Da taucht Johannes irgendwie auf und Petrus lenkt ab und sagt, ja, und was wird mit ihm? Was wird aus ihm? Ja? Ich habe mir selber oft gefragt, wenn ich meine stille Zeit mache, ich lenke auch sehr gern ab. Ich lese meine Bibel und gehe sofort ins Gebet. Und oft ist mein Gebet so eine Art Ablenkung. Ich sollte mir einfach Zeit nehmen, okay, was habe ich gelesen? Und einfach nichts zu sagen. Gesprächspause. Ich lerne immer mehr in die Beratung, mit jemandem zu sitzen und kurz nichts zu sagen oder nichts zu sagen zu mussten. Das musste ich auch lernen, ich gebe es zu. Aber es ist eine schöne Sache. Und Gott will das auch. Er will einfach unsere Gemeinschaft, unseren Gegenwart genießen. Aber wir sind so verkabelt, wenn es zu heiß wird, holen wir etwas anderes auf den Tisch. Und das Beste kommt immer zuletzt. Ja. Diese Frau war vieles. Ja. Aber die Frage ist, was ist aus der Frau geworden? Weißt du, was ein guter Seelsorger macht? Ich habe das vorhin vor kurzem gefragt und er sagt, ein guter Seelsorger macht Geduld aus. Falsch. Ein guter Seelsorger macht aus, dass er, egal wie viel Mist man auftischt, egal was für Sachen auf den Tisch gebracht wird, dass er ruhig sitzen kann und sagt, okay, das ist der Ist-Zustand. Guter Seelsorger ist ein Visionär, der sieht, okay, das ist der Ist-Zustand. Es muss nicht bei dem Ist-Zustand bleiben. Das ist viel, ja? Aber lass uns mal was aus der Sache werden kann, ja? Für die Frau, es hieß da, dass sie die anderen Leute von Jesus erzählt hat, dass mehrere Leute in diesem Dorf sich bekehrt hat, die fingen an, Jesus zu glauben. Und eine echt tolle Sache, Jesus hat sie nicht im Stich gelassen, er ist 2 Tage bei ihnen geblieben. Ja? Stell mal vor der Abschied vor, Jesus ging weg, da haben sich wahrscheinlich alle herzlich umarmt. Als ich reingekommen bin, hier habe ich auch die Herzlichkeit gesehen, man nimmt sich im Arm, das ist schön. Ja. Jesus geht weg, die Frau blieb, ihr Leben ging weiter. Ja? Ihr Leben ging weiter, aber die war anders unterwegs. Stell dir mal vor, 5 Jahre danach, 10 Jahre danach, wir haben keine Ahnung, ist ein Gemeindetod entstanden? Weiß ich nicht. Aber 5 Jahre, 10 Jahre danach haben die Leute auch bestimmt gesagt, du, weißt du, mit wem das alles angefangen hat? Sag mir, du hast so ein schwarzes Schaf angefangen. Mit die da, die, du weißt selber, die Frau hat einen anderen Status bekommen, die war ein Segensbringer. Ja? Erstmal Scham und dann Segen. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig habe. Ich habe mich oft gefragt, ja, was danach auch passiert ist. Und eine interessante Sache möchte ich gerne jetzt mal kommen. So. Ich kann mir nicht vorstellen, nach der Begegnung mit Jesus, dass ein Mann Nummer 7, ein Mann Nummer 8, ein Mann Nummer 9 oder eine Beziehung Nummer 10 gegeben hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Weil wenn Leute sich bekehren, wenn Jesus ins Spiel kommt, und ich höre das öfters, ja, wenn der Heilige Geist am Arbeiten ist. Ja? Manche Leute denken, er arbeitet, wenn der Lobpreis hoch ist und die Hände hoch sind. Aber Jesus sagt uns, wenn der Heilige Geist am Arbeiten ist, was passiert mit den Menschen? Ihre Augen wird. Es wird denen bewusst, was für Sünden die in ihrem Leben haben. Es wird ihnen Gottes Gerechtigkeit plötzlich. Und es wird ihnen auch bewusst, man irgendwann mal steht vor Gott und ich muss Rechenschaft abgeben. Die Untersuchungshaft. Habe ich über die Jahre, ich höre das immer wieder. Wenn ich rauskomme, dann heirate ich meine Freunde. Ich sagte, ja, schön. Wer hat dir das gesagt, dass du das tun musst? Ich sagte, ich weiß das. Das ist das Wichtige. Ich habe einen Mann gehabt, der sagte mir, Dave, ich kann nicht Christ werden. Er sagt, ja, wieso nicht? Er sagt, weil ich Inhaber bin von, ich bin Disco, ich habe ein Disco. Ja, ich besitze ein Disco. Sagt, du kennst bestimmt keinen Christen, die ein Disco haben, oder? Sagt, nö. Er sagt, ja, weiß es nicht, Christen und Disco-Inhaber. Sagt, ja, wieso bist du denn hier? Er sagt, ja, hab zwar Drogen vertickt in meinem Disco. Sagt, das ist etwas anderes. Aber wer sagt dir, dass du kein Disco-Inhaber werden kannst als Christ? Die Leute denken. Vor meiner Bekehrung habe ich konsumiert. Eines Tages saß ich mit einem Kerl, der mir meine Drogen verkauft hat. Und der sagte mir auch das Gleiche. Der sagte, Dave, ich war im Bau, habe gehört von deiner Bekehrung. Und wie wir an diesem Tag zusammengekommen sind, ich musste ausholen, aber ich möchte es nicht. Ich saß mit ihm in seiner Wohnung. Und wir reden jetzt von seit Jugend auf immer wieder war er im Jugendstraf, ja. Und dann saßen wir zusammen und das erste Mal, was er mir angeboten hat, war ein Joint. Ich habe gesagt, brauche ich nicht mehr. Dann saßen wir und haben uns unterhalten und er sagt, ja, wie bist du Christ geworden? Dann habe ich das ihm erklärt. Ich habe mein Leben viel mit Selbstmord zu kämpfen gehabt. Er sagt, ich kam an diese Erkenntnis, ich wollte dieses Risiko nicht eingehen, dass die Bibel richtig ist. Weil wenn die Bibel richtig ist, verbringe ich eine Ewigkeit ohne Gott. Ich bin so oft an dieser Grenze gestanden, ich wollte dieses Risiko nicht eingehen und habe Gott einfach alles, was ich hatte, habe ich vor ihm hingegeben. Ja. Er sagt, Dave, das klingt alles super, aber ich kann nicht Christ werden. Er sagt, wieso nicht? Er sagt, wenn ich mich bekehre, muss alles weg. Was meinst du, es muss alles weg? Sagt, wenn ich Christ werde, muss alles weg. Sagt, guck mal, das Sofa, auf dem du sitzt. Guck das Fernsehen an. Weg. Guck mal auf der Straße, da war ein Toyota. Ne? Das muss auch weg. Sagt, was meinst du weg? Sagt, ja, es ist alles geklaut. Ist alles heiße Ware. Er konnte es nicht lassen. Der war ein, ne, der ging durch sein Leben so. Alles geklaut. Aber er wusste es. Ja. Traurige Geschichte. 2 Monate danach hat meine Mutter gesagt, da hat meine Mutter mir erzählt, dass er sich aufgehängt hat. Okay. Er ging dieses Risiko ein. Ja. Keine Ahnung. Traurig. Okay. Und ich bin überzeugt, dass die Leute ihr Leben aufräumen, weil plötzlich Gott ist in ihrem Leben. Und dieser Text in 1. Korinther 14, Gott ist ein Gott der Ordnung. Weil er weiß, durch Ordnung kommt der Frieden. Wo Chaos herrscht, gibt es keinen Frieden. Wie gesagt habe, ich bin gespannt auf die Ewigkeit. Ich würde sehr gerne mit dieser Frau unterhalten. Ich werde sie suchen. Vielleicht gibt es im Himmel ein Telefonbuch. Ich habe aber keinen Namen. Ich musste der Chef fragen, ja, wo wohnt diese Frau? Weil ich bin, ja, was ist aus sie geworden? Was ist aus den Leuten passiert? Ja? Aber ist es nicht toll, diesen Statuswechsel? Ja, vielleicht hat sie ihr Leben aufgeräumt, vielleicht ist sie nach Hause gegangen, 2 Tage mit Jesus und hat der Kerl rausgeschmissen. Der Text gibt nicht her, ob Kinder entstanden sind durch diese Beziehung. Keine Ahnung. Ja, steht alles offen. Aber weißt du, man sieht das. Es ist super. Weißt du, was Gott ist? Gott ist ein Künstler. Ich möchte gerne dir Mut machen. Ich sehe es oft, ich sehe es mein eigenes Leben. Ich bin Christ seit über 30 Jahren jetzt. Ich komme so alt vor, wenn ich das sage. Aber ich habe einen Schubkarre gehabt. Ja? Mit unheimlich viel Scheiße drin. Pferdemist. Ja? Ich habe es bei Gott abgegeben. Gott hat aus diesem Mist, ich weiß es nicht, wie er das gemacht hat, aber der hat etwas Wunderbares gemacht. Diese Frau kam an mit ihrer Schubkarre. Wie gesagt habe, wir kennen nicht, wie die Geschichte ausging, aber ich bin überzeugt, wenn Gott in ihr Leben reinkam, Gott hat an ihrem Leben gebastelt. Ich mache euch Mut, egal mit was du dich jetzt gerade abgibst. Ja. Ich habe mal einer Frau gesagt, Dave, ich habe keine Schubkarre, ich habe einen Lastwagen. Ein Lastwagen. Gott nimmt auch Lastwagen. Ja. Aber gib es ihm, gib es bei ihm ab. Gib es bei ihm ab. In die Untersuchungshaft, und damit schließe ich, an diesem Abend, diese junge Kerle, da sagt David, gib Gott jeden Tag meine Schubkarre ab. Er sagt, ja, wieso? Er sagt, ja, weil jeden Morgen ist mir bekannt, was für Scheiße, dass ich angezogen habe und die Leute, die ich verletzt habe und alles drum und dran. Es hat, und jeden Tag gehe ich zu Gott und gebe ich meinen Schubkarre ab. Er sagte, kann ich dich etwas fragen? Ich muss vorsichtig sein, mit wie ich das frage. Diese Trauer, dass du jeden Tag empfindest, ja? Wie viel davon ist Selbstmitleid? Wie viel Selbstmitleid ist dabei? Weil Selbstmitleid zeigt sich so. Jeden Tag. Ich bin so arm. Arme mich. Man kommt mit seinem Schubkarre. Bitte, 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 bitte. Ja? Das ist Selbstmitleid. Richtige Trauer heißt, ich komme mit meiner Schubkarre. Ich komme in Vertrauen. Gott verspricht es mir in sein Wort. Soweit der Osten von der Westen ist, so weit schmeiße ich dir deine Sünde weg. In einen Teich, mittendrin im Teich ist ein Schild, Fischen verboten. Wenn es wieder hochkommt, das ist nicht Gott. Der Satan ist ein Ankläger. Der ist gut dabei. Weißt du noch damals? Ja, ich weiß das. Aber Gott weiß das nicht mehr. Und eine interessante Sache, nirgendwo in der Bibel werden wir erzählt, dass wir Sachen vergessen müssen. Die Bibel ruft uns zu Vergebung auf. Ja? Aber es gibt einen Unterschied zwischen vergeben und vergessen. Ja? Paulus in Apostelgeschichte hat eine schlimme Erfahrung mit der Markus gemacht. Als es auf Missionenreise ging, Paulus hat gesagt, ich gehe, aber nicht mit ihm. Ja? Wir erleben Sachen in unserem Leben, wo es einfach in uns drin ist, das ist eine Art Selbstschutz. Gott will nicht, dass wir vergessen. Aber er möchte gerne, dass wir vergeben. Und es gibt nur eine Person, die was vergessen kann. Und das ist Gott. Ist das nicht eine wunderbare Erkenntnis? Wir kommen mit unserem Schubkarre und er wirft es weg. Der gabelt aus und wirft es weg. Und es ist weg. Und wir brauchen nicht jeden Tag, aufzukommen in Selbstmitleid. Und wenn du das tust, stell dir mal vor, Gott steht vor dir und guckt dich an und sagt, ja, was meinst du damit? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Was meinst du? Das ist Sache von gestern, das ist weg. Ja? Ich möchte gerne, dass du jetzt in die Vergebung, in die Freiheit, in diesen Frieden lebst, dass du aufatmen kannst, dass du gehen kannst in meine Gerechtigkeit. Ja. Ich möchte gerne, dass wir miteinander dass er aufsteht. Dann mache ich bete und sage dabei die Segens. Ist einfach so ein Segensgebet. Ja. Gut. Vater, ich danke dir für dein Wort, die Bibel. Ich finde es erstaunlich, wie du es über die Jahrtausende, du hast es bewahrt, damit wir es heute so haben. Danke dir für die Geschichten, für die Berichte, die da drin stehen. Es gibt so vieles, was wir nicht sehen. So vieles mit den Menschen. Wir fragen uns nicht, wo sie herkommen, wie sie gedacht haben. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für diese Geschichte. Ich danke dir für diese Frau. Ich danke dir für einfach an ihr diesen Beispiel. Die war das schwarze Schaf, die lebte in Scham. Und sie wurde zum Segen. Und ich danke dir, Herr, das zeigt mir. Ich danke, dass ich das erleben durfte. Du nimmst etwas, der keinen Wert hat. Du bastelst darum und plötzlich hat es eine Bedeutung. Plötzlich schauen die Leute hin und sagen, wow. Ich danke dir, Vater, dass du ein Gott bist, der aus nichts etwas Schönes machen kann. Ich möchte gerne, Herr, dass du uns jetzt durch die kommende Woche begleiten tust. Schenk du uns Zeiten, wo wir daran denken, wie groß, wie mächtig, wie allwissend du bist. Schenk du uns Zeit, wo wir still werden, wo wir lernen, einfach zu sagen, jetzt ist Gesprächspause. Jetzt versuche ich in Gott zu ruhen und dass wir auf dich hören. In Jesu Namen.